Also ist so, heute ist ja das Thema Gebet. Und in der Schweiz ist allgemein bekannt, ein Beter, der in die Geschichte ist eingegangen. Und das ist der Niklaus von Flüe. Weil er hat jahrelang gebetet und hat unser Land geprägt. Viele auch Politiker nehmen Bezug auf ihn, weil er hat die Gesellschaft und auch unser Land bedeutend beeinflusst. Und der Gerry Keller, das ist ja der Pfarrer, den wir auch kennen, er hat hier auch schon predigt, der hat ein Buch geschrieben, das ist letztes Jahr rausgekommen, ganz frisch. Der Name Jesu sei euer Gruß. Und da nimmt er Bezug auf Niklaus von Flüe und tut vor allem die Visionen, die er vom Himmel auslegen kann. Ich möchte euch sehr ermutigen, so ein Buch zu kaufen, nachher am Infodesk. Es kostet nur ein 20er-Nötchen. Es ist viel günstiger als sonst überall. Wir müssen es heute zupacken für ein 20er-Nötchen. Sie sehen, sie sind ein guter Verkäufer. Nach dem ersten Gottesdienst sind sie super geroast mit dem Buch. Also nach dem zweiten roast sie auch wieder. Und jetzt werden wir einen Ausschnitt sehen, wo der Gerry Keller selber etwas sagt zum Niklaus von Flüe, aber dann noch ein katholischer Priester. Und wir schauen uns das mal miteinander zusammen an.
In diesem Jahrhundert, das 1417 das Schisma mit den Päpsten erlebte und das dann auf dem Konzil zu Konstanz ein Reformdekret verabschiedet hat, aber nie dazu kam, dass die Kirche die Reformvorschläge verwirklichten. Und Klaus hat eine ganz klare Vision gehabt, wie die Reform vonstatten gehen müsste. Das heißt, Christus in uns, wenn wir erfüllt sind mit der Gottheit, da kommt die Reformation aus uns heraus. Aber die beginnt nicht in der Kirche, sondern die muss bei uns beginnen. Und Klaus war ein Vorläufer der Menschen, wo die Reformation in ihren eigenen Herzen begonnen hat. Und er hat sein ganzes Leben hat er Gott zur Verfügung gestellt und hat gesagt, Gott, du kannst mit mir machen, was du willst. Ich stehe dir zur Verfügung. Und Gott hat dieses Leben so erfüllt mit seiner Gegenwart, dass er 20 Jahre lang nichts mehr essen und trinken musste. Man spricht von einem Wunderfasten, aber das war kein Fasten, sondern weil Klaus so gefüllt war mit Gott selber, musste er nicht mehr essen und trinken und hat von der Liebe Gottes sich genährt und war ein lebender Mensch, oder? Fühlte sich warm an und hatte eine Menschenfreundlichkeit, die alle Menschen erquickt hat.
Er war sehr gut informiert, weil die Leute ihm eben die Sachen anvertraut haben. Und dann hat er das sicher alles im Gebet verarbeitet und aus dieser Tiefe heraus konnte er den Leuten auch raten, oder?
Friedensstifter.
Es war ja so, dass der französische König die Eidgenossen engagiert hat, vor allem bezahlt hat, damit sie gegen Burgund kämpfen, weil dieser Burgunder Herzog war ihm irgendwie im Weg, oder? Und dann haben die das gemacht und haben ja Karl den Kühnen da besiegt in Granson, Murten, Nancy, diese drei Schlachten. Und dann kam aber eben das Problem, dann haben sie eine riesige Beute gemacht. Dieser Burgunder hatte viele Schätze und die musste ja verteilt werden. Und dann kam der Streit, wer bekommt was. Und dann kam dazu noch, dass Fribourg und Solothurn mitgeholfen haben und sagten, jetzt wollen wir dafür auch dazugehören zur Eidgenossenschaft. Und die Länderorte haben dann gesagt, das wollen wir nicht. Dann sind die Städte in der Mehrheit und die Eidgenossenschaft ist eigentlich eine Erfindung der Länderorte ursprünglich. Und dann aber am Schluss haben sie doch sich nicht einigen können und da rannte der Pfarrer von Stans in der Nacht zu ihm, als sie schon bereit waren wegzugehen, oder? Und dann ein Krieg gegen Bürgerkrieg hätte es wohl gegeben, rannte er zu ihm und wieder zurück und hat die Leute nochmals zusammengetrommelt da. Und dann heißt es einfach, sei in einer Stunde eine Lösung da gewesen und sie hätten die Glocken geläutet und den Frieden gefeiert.
In Im Geistigen ist er da in der Mitte gestanden mit seiner Autorität. Und diese Autorität hat so ausgestrahlt, dass er diese zerstrittenen Parteien an den Tisch gebracht und vereinigt hat und dass die Friedensglocken nachher geläutet haben.
Das hat mich selber auch immer fasziniert, dass er als Eremit dort unten, als er alle Ämter abgegeben hatte, oder, einen viel größeren Einfluss gehabt hat als vorher.
Das Thema heute Morgen ist das bittende Gebet. Und in der Schweiz allgemein gilt Niklaus von Flüe als der Beter. Er ist geboren am 21. März 1417 und in einem Bauernbetrieb. Aber er hat immer schon eine Sehnsucht nach Gott. Er hat etwas in ihm, hat einen Wunsch gehabt, dem Gott zu begegnen. Er war dann von 1440 bis 1444 in der Armee gewesen, als Offizier. Und nachdem hat er seine geliebte Dorothea Weiss geheiratet. Mit der hat er 10 Kinder gehabt. Das ist wirklich noch vorbildlich für heute, wie sie das noch herbringt. Meistens hört es so bei 4 auf. Aber er hat ziemlich viele Kinder gehabt und war schon in hohen Amtern gewesen, im Kantonsrat ist er gewesen, Ratsherr und Richter vor Gemeinde. Er war ein wohlhabender Bauer gewesen, sehr erfolgreich. Aber etwas in seinem Leben hat sich gesehnt nach dem Gott. Und er hat oft in der Nacht gebetet, wenn man das Haus dort geht, das ist immer noch, gibt es das Haus, wo er gewohnt hat, sieht man dort so um den Ofen tritt um, sieht man, wie der Boden ausgehöhlt ist von seinen Knien, wo er drauf war, nächtelang gebetet und gesagt, Gott, ich will dich in unserem Land. Und das hat auch die ganze Familie gemerkt, dass er immer mehr den Gott möchte. Und dann ist im Oktober 1467 hat er die Familie gefragt, ob er könnte einfach als Einsiedler leben könnte. Weil seine älteren Söhne waren so weit, dass sie den Bauernhof selber betreiben konnten. Und sie ist während des Herzens eingewilligt, dass er jetzt Flüeli Ranftet konnte. Das ist ein paar Minuten weiter weg vom Haus, so in ein Hütchen. Und in diesem Hütchen hat er den Gott gesucht. Er hatte viele Visionen gehabt. Er hatte mal eine Begegnung mit einem Engel, wo er mir gesagt hat, ab jetzt werde er nicht mehr essen und nicht mehr können essen. Er konnte auch nicht mehr essen und nicht mehr trinken. Und da haben viele versucht zu eruieren, ob das wirklich so ist. Sogar der Bischof ist hergekommen und hat gesagt, jetzt müsse er essen. Er hat ihm dann ein Menü vortragen. Und er hat gesagt, der Klaus, ich will dir ja gehorsam sein. Aber er hat sich fast erwürgt an dem Essen, bis der Bischof gesagt hat, hör auf, ich will nicht, dass du noch stirbst an dem Essen. Und sie alle zusammen gemerkt, er kann nicht mehr essen, 20 Jahre lang. Aber er hatte auch viele prophetische Offenbarungen gehabt. Viele sind zu ihm für Rat und er hat meistens schon genau gewusst, was die Frage ist, was sie hatten. Und hat ihm schon zum Voraus gesagt, was dran ist. Und wie bei einem schwierigen Tag hat er ihm die ganze Sündenliste gesagt. Und so. Man hat sich so ein bisschen in Ehrfurcht bewegt beim Niklaus, weil man gewusst, da kann man nicht einfach nur so hergehen. Und einmal haben sie vom Königshaus von Frankreich einen Boten geschickt mit 2 Briefen zu ihm, dass er da Antwort gibt. Aber unterwegs hat der Bote den Brief verloren. Und nachher ist er schweren Herzens da in das Oberwald gekommen. Aber der Niklaus ist ihm schon entgegengekommen und gesagt, schau, ich habe den Brief, den du verloren hast. Mir hat ihn der Engel schon gebracht. Und so gibt es ganz viele übernatürliche Momente, wo er zwischendrin am Kloster einsiedelt war, obwohl er gar nicht dorthin ist gelaufen. Und so. Er hat viele übernatürliche Sachen erlebt, die dokumentiert sind, ganz durch verschiedene historische Dokumente. Aber das Grösste war, der Niklaus war der Gegenwart von Gott gewesen. Und das hat so eine Kraft gehabt. Wenn Leute herkamen, haben sie gesehen, wir sind der Liebe von Gott begegnet. Er konnte eben auch einen Krieg verhindern in der Schweiz. Und ein Gebet, das er täglich hat gebetet, das ist eingegangen in die Geschichte. Er sagt, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Das beschreibt eigentlich, wie er aus einer Quelle hat genommen, Wasser, das himmlisch war. Und es hat nicht aufgehört. Er hat wie an diesem Himmelsthron genommen, von diesem Wasser, und hat das täglich weitergegeben. So viele, die ratsuchend waren, und es hat nie aufgehört. Er sagt, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Spül mein Herz aus, dass es immer frisch ist mit deiner Liebe, mit deiner Kraft. Nimm alles weg, was nicht von dir ist, aber fülle es alles von dir, damit ich gefüllt bin von dir. Mein Leben soll an dieser lebendigen Quelle sein von dir. Und weißt du, das bewegt mich. Und jetzt ist ja der Nick Klaus gestorben. Schon vor ein paar Jahrhunderten. Aber jetzt sind wir die Klaus. Verstehst du, jetzt sind wir dran, anfangen zu beten. Und darum braucht es jetzt uns. Und dazu möchte ich euch einen Text lesen aus dem 1. Timotheus, ab dem 2. Kapitel vom 1. Vers. Wir können das gleich miteinander lesen. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Kirche auffordern, ist das Gebot. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Gebet und Fürbitte und Danken für alle Menschen einzutreten. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird. Und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Jetzt fängt er hier zuerst an mit dem Wichtigsten. Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Was hat die erste Priorität? An diesem Neujahrsapero, dem Schloss Nieden, haben wir einander ein gutes Neues gewünscht. Und eine Person hat mir dann gesagt, ja, das Wichtigste ist Gesundheit. Dann habe ich gesagt, ja, das ist so wichtig. Aber weißt du was, der Draht nach oben, das ist für mich das Wichtigste. Und dann sagt er, wie das weitergeht. Im Vers 1 heißt es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Gebet, Fürbitte und Danken für alle Menschen einzutreten. Er sagt vier Sachen. Und jetzt werden wir miteinander die vier Sachen aufzählen, die eigentlich die Aufgabe ist von einem, der Jesus nachfolgt. Und das Erste ist zu bitten. Hast du kürzlich eine Umfrage gemacht, wo der Schweiz, welcher Schweizer das beten? Und das sind 75% der Schweizer, die beten vor allem, wenn es eine Notsituation gibt. Wenn etwas gerade schwierig wird. Als ich gerade frisch TÜV-Prüfung hatte für einen grossen TÜV, habe ich mal einen Autostöppler mitgenommen. Hinten drauf. Und dann hat er hinten drauf plötzlich angefangen zu beten und gesagt, oh Gott, hilf, dass wir nicht so schnell fahren. Bitte Gott, hilf, dass wir keinen Unfall haben. Bitte hilf, dass wir das überleben. Bitte hilf, dass der ab dem Gas geht. Und dann denkt er, könnte es auch mir sagen. Aber er hat es doch Gott gesagt. Er hat denkt das wirklich ein bisschen mehr. Also bitte ist das Erste, was ein Schweizer macht. Aber dann geht es als Erstes noch um mich, mich, mich. Bitte Gott, gib mir einen Parkplatz, dann haben wir einen. Bitte hilf, dass ich den Schlüssel finde. Ja, dann hat man den Schlüssel wieder. Einfach ich. Mit dem kann man anfangen. Das ist auch gut. Aber es geht nachher weiter. Es sagt nachher Gebet. Und das ist interessant, dass das gleiche griechische Wort im Grundtext hier für Gebet ist, wie das, was Jesus braucht für unser Vater. Das heisst also mit anderen Worten, sagt der Paulus, betet zu unser Vater Gebet. Das heisst, zuerst wir beten für unsere persönlichen Anliegen und das Zweite betet einmal im Tag zu unser Vatergebet. Und für alle, die das heute noch nicht gemacht haben, könnten wir das jetzt miteinander beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wer das Gebet nur einmal am Tag betet, wird eine Veränderung erleben in seinem Leben. Das hat mir ein Geschäftsmann gesagt. Er hat gesagt, als er am Morgen ins Geschäft kam und zuerst das Gebet betet, hat sich das Klima unter den Mitarbeitern verändert, hat er mehr Umsatz gehabt, das ganze Geschäft ist unter den Segen gekommen. Ich möchte euch ermutigen, einmal im Tag das unser Vater Gebet zu beten. Das geht nur 21 Sekunden. Aber man kann das ein bisschen ausweiten. Eigentlich sind das Hauptthemen, so Überschriften, die man nachher füllen kann. Zum Beispiel heisst es, dein Name werde geheiligt. Und in der Bibel gibt es im hebräischen Grundtext ganz viele Namen von Gott. Zum Beispiel einer ist, Yahweh Shalom. Gott, du bist mein Frieden. Wenn du morgen betest, Gott, du bist mein Frieden, dann passiert etwas. Oder Yahweh Megadish, du bist der, der mich umgestaltet, so wie es dir gefällt. Oder Yahweh Rapha, du bist mein Arzt. Oder Yahweh Ire, du bist mein Vorsorger. Oder Yahweh Nissi, du bist das Liebesbanner über mir. Oder Yahweh, wir haben noch ganz viele Yahwehs, zum Beispiel Yahweh Zeitgeno, du bist meine Gerechtigkeit. Und hier jetzt ganz viele Namen Gottes drauf auf diesem Blatt, können dahinter nachher eins nehmen und danach können die Namen Gottes bekennen. Zum Beispiel auch Yahweh Roy, du bist mein Führer. Wenn ich morgen schon beten kann, du bist mein guter Hirte. Und dann noch Psalm 23. Ich möchte euch ermutigen, so einen Platz zu nehmen und euer Gebetsleben zu erweitern. Das nächste ist dann, dein Reich soll kommen. Und sein Reich ist ein Reich vom Frieden, von Freude, von Liebe, von Kraft. Und das wollte ich mal zuerst in meiner Familie, in meiner Ehe, aber nachher auch drumherum. Verstehst du? Ich bete das nachher für meine Nachbarn, am Arbeitsplatz, für die Kirche. Dein Reich soll kommen. Und dein Wille soll geschehen. Also ich kann beten, heute soll dein Wille geschehen, nicht der Stierengrind vom Bettler Markus, sondern dein Wille. Und dann das Nächste ist, Herr, gib uns täglich ein Brot. Und dann können wir für unsere Finanzen beten. Es lohnt sich, für die Finanzen zu beten. Oder dann beten wir auch, vergib uns unsere Schuld, wie wir das Menschen vergeben. Dann kommt unser Sinn, ah, dem habe ich noch gerade nicht vergeben, vergib ich dem. Und vergib mir auch. Und dann das Letzte, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dann sage ich wieder, dein Reich, deine Kraft und dein Wille soll kommen. Dann möchte ich euch ermutigen, das Gebet zu beten. Also es ist eins, wo man am Tag eigentlich irgendeinmal darf beten. Zuerst geht es um uns mit Bitten, zweitens geht es um Gebet und jetzt das Dritte kommt mit für Bitten. Ich bete für andere. Klar, viele kommen gar nie dorthin. Weißt, du bist mit dir selber beschäftigt. Aber eigentlich geht es um mehr. Ich bete auch für andere, weil das lohnt sich für andere zu beten. Jetzt gerade einmal hat unsere Schwiegertochter, für die beten wir ja täglich, für unsere Kinder und Grosskinder und so weiter, Schwiegersöhne und Schwiegertöchter, ist mit dem Auto unterwegs gewesen und in einer 30er-Zone, gerade vor einem Stopp, hat vorne die Achse gebrochen, alles lag an und ist völlig kaputt gewesen. Da hat Rädchen neben raus. Und wenn man nur denkt, wenn das passiert, was sie vorher auf der Autobahn ist hergefahren, hat es einen tödlichen geben können. Klar, sie hat das nicht so tragisch genommen. Sie hat nur gedacht, ja, ja. Aber sie ist ja nicht Automech. Aber von dem her war es eine grosse Bewahrung. Apropos Automech, die schon länger hier in Chile sind, mögen sich noch erinnern an die Geschichte. Wir sind etwa vor 20 Jahren mit den Kindern in die Ferien auf Spanien. Und nach dem Zurückgehen ist das Auto unterwegs nicht mehr gegangen. Also wer dann zumal einen S-Pass hatte, Renault S-Pass, der wusste entweder, hat er ein Abi bei der Garage oder ist selber Automech. Auf jeden Fall waren wir die ganze Zeit beschäftigt mit dem, wo ich die Werkzeugkiste dafür genommen habe und gemerkt, okay, Steuergerät kaputt, zündet nicht mehr, macht nur aber geht nicht mehr. Und nachher habe ich gedacht, und ich habe das Mondrisch, die Trauung in der Kirche in Steffisburg, wie komme ich von Frankreich da hoch? Und nachher habe ich ein bisschen gewaffelt da vorne und die Kinder hinten drin, vier Kinder, gesagt, Papi, wir beten. Dann habe ich gesagt, das nützt beten nichts, ich weiss, was kaputt ist. Dann ist sie insistiert und gesagt, nein, Papi, wir beten. Dann gibt euch das Lieb, machen wir das. Sitzt jetzt her. Ich bin hergesessen. Und dann gibt ich bete nichts. Aber ihr könnt ja schon. Dann sie fürbitt da für mich. Und dann haben sie einfach beten, ganz kurz gesagt, bitte Jesus, mach, dass das Auto wieder geht. Amen. Und dann haben sie gesagt, Papi, so jetzt kannst du anlassen. Und ich dachte, ja, ja, wie geht euch das? Und habe angelaufen, das Auto ist gegangen. Und dann ist es gegangen, bis wir den Abbruch geschossen haben. Also das heisst, Gott kann Unmögliches möglich machen. Und so habe ich Kind viele Gebetserhörungen erlebt. Einmal, als wir vom Simmental führen, sind gefahren, hat es gehackelt, was sie mögen. Und nachher ist der Joel hinten aufgestanden und gesagt, im Namen Jesu muss das aufhören hageln. Und ich kann dir sagen, er hat noch nicht das Amen gesehen. Und in dem Moment sind wir gerade aus der Front rausgefahren. Kein Hagelstein mehr, nichts mehr, die Sonne geschonen. Dann meine ich, das gibt es ja nicht. Jetzt könnte man sagen, das ist Zufall, hat gerade passt. So. Aber warum betet er gerade in dem Moment? Warum passt er? Schau, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt die Bibel. Wenn wir nicht wie Kinder werden, die vertrauen und sagen, Gott, wir vertrauen dir. Wenn man das Hirn so voll hat von Sachen, wo man weiss, wie es geht, braucht man den Gott oft nicht mehr. Aber schau, es heisst Fürbitte tun für andere. Jetzt das Nächste ist das Danken. Wir sollen also schon im Voraus danken. Wenn wir beten, sagen wir Gott danken, dass du mir das Gebet erhörst. Und wenn ich schon vorher Danke sage, dann setzt das etwas frei. Und wir erleben mehr Gebetserhörung. Also dann, als wir unsere Wohnung gekauft haben, vom Besitzer, habe ich schon zum Voraus danken, dass er den ganzen guten Preis macht. Und tatsächlich, das hat genützt, anstatt 450'000 für 280'000, das ist auch noch schön. Danke vielmals, haben wir nachher auch noch gesagt. Aber es ist gut, wenn man schon vorher Danke sagt. Und wenn du bei Gott auch schon vorher Danke sagst, ist doch auch noch schön. Aber weißt du was? Gott erhört nicht jedes Gebet. Warum wissen wir nicht? Aber ich bin froh, dass er nicht jedes Gebet erhört hat, sonst hat er nämlich zweimal die falsche Frau geheiratet. Und die sehe ich alle bei der Klassenzusammenkunft und denke, oh weia, die sind ja älter geworden, die Karibik ist ja älter geworden. Aber manchmal sind wir froh, dass gewisse Gebete nicht erhört wurden. Ich habe das Gefühl, meine Ursi wird immer jünger, verstehst du? Das ist auch ein Geschenk so. Also wir sollen danken. Und jetzt sind das die vier Sachen. Das heisst für jeden, der mit Gott unterwegs ist, sind vier Sachen. Zuerst bitte für mich, dann das Gebet von unserem Vater. Und dann das Nächste ist Fürbitte für andere und jetzt danken. Aber jetzt geht er noch weiter. Es heisst hier, für alle Menschen. Wir sollen nicht nur für uns beten, sondern für alle Menschen. Das ist wie so ein Wassertropfen, den du ins Wasser runterlässt fallen. Dann geht er ins Wasser und nachher tut er sich von dort an ausbreiten. Habt ihr auch schon festgestellt, dass ein Wassertropf in einem Becken das ganze Wasser bewegen kann? Oder wenn man einen schwereren Stein in Wasser lädt, okay, im Thunersee, zieht das riesige Kreise. Unterschätzt nicht dein Gebet. Es fährt hier an und es zieht Kreise. Ich bete für mich, für meine Ehe, für meine Familie, für meine Verwandten, für die Leute in der Kirche, aber für die Nachbarn, für die Leute am Arbeitsplatz. Und so geht es immer weiter, weiter, weiter. Und jetzt bringt es der Paulus noch eine Stufe weiter. Er sagt nämlich, wir sollen beten, sogar für die, die in der Regierung sind. Also wir sollen beten für die, die in höherer Stellung sind. Nicht nur, einfach gerade so für uns. Es heisst da im zweiten Vers, insbesondere für die Regierenden und alle, die in eine hohe Stellung einnehmen. Jetzt denkst du, ja komm, also jetzt für die in Bern zu beten, die machen sowieso, was die wollen. Also das mache ich nicht. Aber weißt du, warum dass die machen, was sie wollen? Weil du nicht für sie betest. Wenn du nämlich für sie betest, dann machen sie das, was Gott sagt. Darum ist es gut, für sie zu beten. Unterschätzt nicht dein Gebet. Ich weiß nicht, wer von euch so für Bundesrat betet. Also jetzt ist gerade ein neues Foto rausgekommen. Dann denke ich mir, ah, wie heissen sie? Ah ja, der Jünd ist der Uelu. He? Und nachher, ah ja, Doris. So. Jetzt sagt er, wir sollen für Bundesrat beten. Wir haben letzten Mittwoch hier Gebetsabend gehabt und da vorne sind sie alle vom Bild da, Bundesrat und dann auch Gemeinderat und so weiter. Wir sollen für sie beten. Zum Beispiel für Gemeinderat. Wir haben heute gehört von Spiez hier gehabt, Gemeinderatspräsidentin Jolanda Brunner. Und wir dürfen die Präsidentin vom GGR da haben, Andrea Frost-Hirschi. Das ist super, dass ihr seid da gewesen. Merci vielmals. Und schau, wir sollen für die beten. Und das Bild hängt da alle auf der Seite mit den Gemeinderäten. Dann sollen wir aber auch für Grossräte, Regierungsräte, für Nationalräte, Ständeräte, aber auch für das Europaparlament beten. Die nehmen Einfluss auf uns. Das heisst, wir beten auch für europäische Parlamentarier. Das hat grossen Einfluss. Im nächsten Vers heisst es nachher wieso. Es heisst, damit wir ungestört und in Frieden leben führen können. Durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Hey, sehr interessant. Jetzt seid ihr da hier, damit wir das Leben im Frieden leben können. Ich mache ja alle so Einsätze in Syrien, in diesen Flüchtlingscamps oder im Irak. Türkei darf ich jetzt nicht erwähnen, aber es gibt verschiedene Regime, wo der Frieden nicht herrscht. die den Frieden nicht hast. Und sie wünschte sich, sie hat das Polizsystem, wie wir haben. Sie wünschte sich, dass Frieden herrscht. Und das Geschenk, das wir hier in der Schweiz haben, ist immens. Es ist so wertvoll, dass wir das hier haben. Und schaut, es hat auch viel zu tun mit Gebet. Dass wir hier in der Schweiz noch vor Terroranschlägen bewahrt wurden, ist nicht, weil wir irgendwie noch ein bisschen besser sind. Sondern ich glaube, es hat zu tun, dass ganz viele Leute für unser Land beten. Und schau, es ist so entscheidend wichtig, das Gebet für unsere Regierung. Weiter lesen wir dann in diesem Text: In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt unserem Retter. Hey, sehr interessant. Jetzt sagt er, dass das Gebet, das nicht nur um mich geht, sondern schon für Fürbitte für andere und sogar dort endet, wo es für die Regierung ist, das Gebet gefällt Gott. Und das hat noch weitere Wirkung. Es hat zu tun, dass das sogar zur Rettung der Menschen führt. Es heißt nämlich hier im Vers 4, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Schau, damit Menschen Jesus lernen können, hat offenbar auch zu tun, dass wir für die Regierung beten. Dass Menschen zu Gott finden, hat zu tun, dass wir nicht nur für uns beten, sondern für andere Menschen. Und schau, es hat mir so gefallen, was jetzt Andrea noch jetzt in der Pause gesagt hat, dass er gesagt hat, beten und arbeiten. Das hat schon der Luther rausgebracht. Ora et labora. Wir müssen arbeiten, aber wir müssen auch beten. Beides gehört zusammen. Darum wollen wir Leute mit dieser Liebe von Jesus beschenken. Darum dürfen wir Leute einladen. Und schau, Gott ist so gut. Jetzt noch zum Schluss. Ich hatte letzten Sonntag diesen Stuhl hier vorne, wo ich gesagt habe, wir können in Christus zur Ruhe kommen. Und schau, die Frage ist, wo ist dein Stuhl, wo du selber zur Ruhe kommst? Gestern bin ich auf eine Skitour gegangen und wenn ich abends auf einer Skitour bin, habe ich das Gefühl, bin ich näher beim Himmel und mehr bei Gott zusammen. Das ist so ein Ort. Aber auch beim Töfffahren kann das sein, das kann sein beim Autofahren, das kann sein irgendwo beim Laufen oder wo du unterwegs bist. Aber schau, Jesus sagt, wenn ihr beten wollt, geht in eine Kammer, wo ihr zutun könnt, im Verborgenen ist. Und schau, es gibt einen Ort, der ganz verborgen ist. Und die Frage ist, hast du einen verborgenen Ort? Schau, mein Vater war Politiker und er war schon in ganz verschiedenen Ämtern. Er war Viehzuchtgenossenschaftspräsident, der grosse Hof. Er war sehr beschäftigt, aber jeden Morgen war er zuerst auf dem Stuhl. Die Bibel da. Und manchmal war es nicht nur so da, sondern auf den Knien, bei diesem Stuhl. Dann hast du gehört, wie er betet für die Regierung. Hast du gehört, wie er betet für die Nachbarn. Hast du gehört, wie er betet für Wirtschaft, für ganz viele Sachen. Er hat viele Leute aufgenommen, die sozial mindergestellt waren. Mit unseren Schülern fast überall irgendwie so verwahrloste Leute hatten, die Alkoholentzug brauchten oder Drogenentzug oder irgendetwas. Er hatte ein Herz für Menschen. Aber weißt du, was die Quelle war? Der Stuhl mit dem Gott. Die letzten 10 Jahre hatte er eine Farmerlunge. Das heisst, die Lunge zersetzt sich vom Heustaub. Und er hat nur noch das letzte etwa 10% der Lunge. Er war am Sauerstoff. Und dann war er abends bei diesem Stuhl auf den Knien. Dann, wenn ich reinkam in diesen Raum, habe ich gemerkt, wow, das ist so Gottes Gegenwart. Dann, wenn er mich sieht, hat er Markus, dann hatte ich das Gefühl, wie mir Gott hätte gegrüßt. Weißt du? So etwas Himmlisches. Dann hat er gesagt, komm, wir kommen zusammen auf die Knie. Und diese Momente vergesse ich nie mehr. Das hat etwas geprägt in meinem Leben. Da gibt es einen Gott, der unsere Gebete hört. Die Frage ist, wo ist dein Stuhl, wo du Gottes Gegenwart suchst? Der Stuhl ist ja da. Aber ich komme oft unter der Woche, wenn etwas schwierig ist, daher und sitze mal da drauf und sage, Gott, das ist jetzt ein Fall für dich. Den kann ich nicht lösen. Dann kommt wieder Frieden. Ich wünsche dir einen Ort, wo du zur Ruhe kommst in diesem Gott. Werde still zum Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hast gesagt, es ist eine Möglichkeit, dass wir in eine verborgene Kammer gehen können und mit dem Vater reden, der im Verborgenen ist. Und der wird uns belohnen. Und jedes Mal, wenn ich zu dir komme, in deine Gegenwart, belohnst du mich. Und jedes Mal, wenn wir bei dir sind, werden wir reich, reich beschenkt. Und ich bitte dich, Jesus, komm du mit deinem Geist vom Gebet auf uns und lehre uns beten, wie du gebetet hast, wo oft nachtlang mit dem Vater zusammen war, aus dem heraus sehr effizient gearbeitet. Bitte, Vater, segne uns alle zusammen mit einem neuen Zugang zum Gebet. In Jesu Namen. Amen.